Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit dem früheren Präsidenten des Verfassungsschutzes, der heute Vormittag aus Berlin zu uns gekommen ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Hans-Georg Maaßen.
Guten Morgen.
Wann sind Sie aufgestanden heute Vormittag?
4:40 Uhr. Nein, 4:30 Uhr, sonst stehe ich um 4:40 Uhr auf, aber die Maschine ging heute um 6:20 Uhr. Da muss ich etwas früher aufstehen.
Jeden Tag um 4:40 Uhr?
Montags bis freitags freiwillig, ja.
Und am Wochenende?
Und am Wochenende bis etwa 8 Uhr.
Ja.
Man muss ja ausschlafen.
Das heißt, Sie sind jemand, der mit wenig Schlaf auskommt, zum einen, und zum anderen, Sie brauchen das auch, morgens so in die Gänge zu kommen?
Also ich glaube, ich habe eine Natur, dass ich tief schlafen kann. Ich habe keine Probleme einzuschlafen. Ich habe auch keine Probleme, dass ich nachts wach würde. Das tue ich nicht. Ich erhole mich in diesen Stunden, muss ich sagen. Und ich fühle mich morgens dann auch fit, wenn ich aufwache.
Wie oft sind Sie nachts wach gelegen im letzten Jahr, als es diese heftigen Turbulenzen um Ihre Person gab?
Ehrlich gesagt, gar nicht. Es ging mir eigentlich ganz gut. Ich fühlte mich gut, befreit. Ich muss auch sagen, 6 Jahre, ja, 3 Monate, 15 Tage Verfassungsschutzpräsident zu sein, mit 24 Stunden, 7 Tage Bereitschaft, das hat gereicht für ein Leben.
Aber verzeihen Sie, dass es einem gut geht, wenn man erst zum Staatssekretär befördert wird, um anschließend in den einstweiligen Ruhestand versetzt zu werden, kann ich mir kaum vorstellen.
Naja, dass ich dieses, ich bin Verfassungsschutzpräsident geworden, als ich 49 war, und mir war klar, ich werde das Amt nicht machen bis zum 67. Lebensjahr. Also das geht eigentlich nicht, auch von der, ich sage mal, Kondition, das ist mehr als 42 Kilometer Marathonlauf. Und ich hatte damals dem Chef Minister Friedrich, der mich berufen hatte, gesagt, ich würde es gerne 7 Jahre machen und dann eine andere Verwendung. Und jetzt habe ich es zwar nicht 7 Jahre geschafft, ich habe auch zwar keine andere Verwendung gefunden, aber ich glaube, ich bin mit meiner Arbeit zufrieden, aus dem Dienst geschieden.
Ja? Ja. Tatsächlich?
Sie sind
mit sich im Reinen?
Also ich muss sagen, wenn man politischer Beamter ist, dann muss man damit rechnen, dass man jederzeit eine Entlassungsurkunde bekommt. Okay. Jederzeit. Es hätte auch schon nach der letzten Bundestagswahl sein können. Es hätte sein können, dass Herr Seehofer sagt, also ich habe meinen eigenen Mann, den ich mitbringe. Maaßen, gehen Sie in den Ruhestand. Das ist eigentlich selbstverständlich, wenn man eine derartige Funktion übernimmt, dass man damit rechnen muss, jederzeit in den einstweiligen Ruhestand geschickt zu werden.
Bedeutet das, was Sie uns gerade erzählt haben, dass Sie selbst in diesem Jahr keine Fehler gemacht haben?
Ich sage, Fehler macht man eigentlich fast täglich, und das heißt, dass man eine Sache etwas später bearbeitet, als man es eigentlich gemacht haben wollte, aber sie spielen auf den Herbst letzten Jahres an.
Chemnitz, gab es die Hetzjagden von Rechtsradikalen gegen Ausländer oder die SPD dominiert von linksradikalen Kräften, wie Sie es formuliert haben?
Jetzt machen Sie aber ein ganz weites Feld auf, aber ich bin gerne bereit, auf dem Feld zu ackern. Also was Chemnitz angeht, habe ich damals wiederholt gesagt, es gab Rechtsextremisten in Chemnitz, es gab rechtsextremistische Übergriffe, zahlreiche Straftaten. Ich glaube, mich zu erinnern, 120 Strafanzeigen wegen rechtsextremistischer Straftaten. Nur Hetzjagden gab es damals nach Erkenntnis aller Sicherheitsbehörden und auch von Journalisten im Übrigen, nämlich dem Chef der Freien Presse Chemnitz, nicht. Das habe ich damals auch zum Ausdruck gebracht, dass jedenfalls nach meiner Kenntnis und nach Kenntnis aller Kollegen im Sicherheitsbereich es keine Hetzjagden gegeben hat, aber Übergriffe von Rechtsextremisten. Aber es macht einen Unterschied, worüber man redet.
Okay, und jetzt noch die Anmerkung zur SPD und den linksradikalen Kräften in dieser Partei.
Nun, wenn ich daran denke, dass im letzten Herbst der Chef der Jusos, Herr Kühnert, dem Neuen Deutschland ein Interview gegeben hat, in dem er seine Solidarität mit der linksextremistischen und verbotswürdigen Gruppierung Rote Hilfe ausgesprochen hat, dann kann ich nur sagen, ist es keine gemäßig linke Äußerung mehr. Und der Juso-Bundesparteitag im Dezember letzten Jahres hatte der Roten Hilfe ebenfalls eine Solidaritätsadresse abgegeben. Stellen Sie sich vor, die Junge Union würde so etwas mit der heimattreuen deutschen Jugend machen.
Okay, wir können es gerne gleich nochmal aufgreifen. Nur eine winzige Anmerkung. Also bei der SPD aktuell würden mir viele Adjektive einfallen. Aber auf linksradikal, auch wenn ich mir die aktuelle Politik der Bundesregierung und den Anteil der SPD angucke, auf linksradikal käme ich eher nicht.
Da müssen wir nochmal drüber reden.
Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist heute Vormittag unser Gast. Ein Mann, der seit 30 Jahren in der CDU ist und von dem viele oder manche der Meinung sind, er gehöre eigentlich in die AfD. Woher kommt so ein Image, Herr Maaßen?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, manche möchten mich gar nicht mehr in der CDU haben und dichten mir eine AfD näher an, die ich überhaupt gar nicht habe. Ich habe bestimmte Prinzipien und Grundsätze. Dazu gehört in erster Linie Rechtsstaatlichkeit. Ich möchte, dass das Gesetz im Ausländer- und Asylrecht genauso konsequent vollzogen wird wie im, ich sage mal, Straßenverkehrsrecht, wenn jemand ein Ticket bekommt wegen Falschparken. Und ich finde nicht, dass es rechts oder national ist, so etwas zu fordern.
Das ist ja eine Aussage, die vermutlich alle demokratischen Parteien, so wie Sie es gerade formuliert haben, unterschreiben. Aber diese AfD-Nähe, die bei Ihnen immer ins Spiel kommt, womit hängt die zusammen? Hängt die damit zusammen, dass Sie mal Frauke Petry, als die noch Vorsitzende der AfD war, getroffen haben? Hängt es damit zusammen, dass Meuthen über Sie gesagt hat, Sie seien erstens ein vorbildlicher Beamter und gehörten zweitens in die AfD?
Was den letzten Punkt von Meuthen angeht, jedenfalls den ersten Punkt, sein vorbildlicher Beamter, hat Otto Schily auch schon mal über mich gesagt, als er mein Chef war, hat aber nicht gesagt, ich gehöre in die SPD. Aber was Sie sagten zur Frage AfD-Nähe, mir nachgesagt, ich glaube, man muss auch ein Stück weit zurückdenken. Gerade aus dem politischen Bereich ist immer wieder die Forderung erhoben worden, die AfD sollte beobachtet werden vom Verfassungsschutz.
Ja.
Und ich als Verfassungsschutzpräsident bin nicht der Meinung, dass der Verfassungsschutz in den politischen Diskurs eingreifen sollte. Wir hatten nach dem NSU-Debakel in Deutschland politisch vereinbart, dass der Verfassungsschutz eigentlich wie alle Nachrichtendienste in anderen europäischen Ländern nicht legale Parteien beobachten sollte, sondern die Parteien sollten durch Diskussion und Debatte im Parlament dafür sorgen, dass Extremisten stigmatisiert werden. So ein Verfassungsschutz sollte in erster Linie sich um Gewaltbereite kümmern. Deswegen haben wir auch die Partei Die Linke nicht mehr weiter beobachtet.
Okay, aber wenn Sie sagen, die AfD gehört und nach diesen Kriterien nicht als Beobachtungsobjekt des Bundesverfassungsschutzes, könnte man ja auch im Gegenzug sagen, es gibt, was die AfD angeht, was den nationalen, was den völkischen Flügel angeht, auch Verbindungen zu durchaus gewaltbereiten Rechtsradikalen und Neonazis?
Das muss ich etwas erklären. Also man hat seinerzeit auf mich politisch und medial, ich sage mal, sanften Druck ausgeübt. Ich sollte doch endlich die AfD beobachten. Ich habe es prüfen lassen. Es ist im vergangenen Frühjahr geschehen. Das Prüfergebnis als Zwischenergebnis ist ja auch jüngst von meinem Nachfolger bekannt gegeben worden. Aber ich bin nicht der Meinung, dass der Verfassungsschutz instrumentalisiert werden soll, ich sage mal, um politische Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen. Das war jedenfalls meine feste Überzeugung und dazu stehe ich auch heute noch. Was die AfD mit Blick auf Radikale oder Extremisten in der Partei angeht, muss man unterscheiden. Wenn diese Leute steuernden Einfluss auf diese Partei haben, führt das dazu, dass die Partei selbst extremistisch ist und dann vom Verfassungsschutz beobachtet werden muss. Wenn es einzelne Mitglieder sind oder Personen, die keinen Einfluss haben, dann darf der Verfassungsschutz das nicht.
Werden Sie eigentlich auf der Straße erkannt, Herr Maaßen?
Ja.
Werden Sie angesprochen?
Ich werde angesprochen.
Werden Sie beschimpft?
Beschimpft nicht. Also manchmal kritisiert man mich. Das hat man also, es war richtig gewesen, dass ich letztes Jahr rausgeworfen worden bin. Oder das, was Sie heute oder gestern mal gesagt haben in den Medien, finde ich nicht gut. Aber es sind wirklich ganz seltene Fälle. Die meisten Fälle, muss ich sagen, das ist sehr positiv. Bis hin, dass ich mal in einem Restaurant saß und dann kam der Kellner und brachte mir ein Glas Champagner. Und meiner Frau ebenfalls. Sagte ich, wieso denn das? Ja, die Herren dort drüben haben sie eingeladen. Dann bin ich zu den Herren rübergegangen und eine Dame saß da. Es waren Rechtsanwälte, die zu einer Tagung nach Berlin kamen und die mir einfach nur danken wollten für meine Arbeit, die ich geleistet habe und für meine Gradlinigkeit.
Na denn, und gestern hat sich ein ehemaliger Mitarbeiter der Staatssicherheit der DDR auch bei Ihnen bedankt?
Auch bedankt.
Wofür?
Ein Mitarbeiter, der heute bei einem Privatunternehmen arbeitet und der mir dann sagte, also er hat bis 1990 fürs MFS gearbeitet und ihm ist erst nachher deutlich geworden, was für ein totalitäres System die DDR war. Ah. Bis dahin hatte er im Grunde an alles geglaubt Und heute ist er sehr, sehr froh, dass wir in einer freiheitlichen Demokratie leben. Und er sagt, er dankt mir auch für meine Gradlinigkeit, dass ich Positionen vertrete, die andere eben nicht vertreten.
Hans-Georg Maaßen, bis November des vergangenen Jahres Präsident des Bundesverfassungsschutzes, ein sehr zeitintensiver und ein sehr stressiger Job, so wie Sie es vorhin geschildert haben. Dann gab es diesen Break. Mussten Sie Ihr Leben komplett umstellen?
Ich musste natürlich mein Leben komplett umstellen, weil ich bekam nicht mehr diese 4 Pilotenkoffer Akten zum Bearbeiten, hatte nicht mehr 14 Termine am Tag. Aber ich musste natürlich aufpassen, auch was meine Gesundheit angeht, wenn man von Tempo 250 runtergebremst wird auf Schritttempo, dass da nicht irgendwas verloren geht. Aber
was haben Sie dagegen getan?
Ich habe mir neue Aufgaben gesucht, Ziele gesetzt. Und jetzt bin ich Rechtsanwalt und berate auch Unternehmen. Und wie Sie ja auch mitbekommen haben, bin ich politisch manchmal etwas aktiv und kommentiere Politik von der Seitenlinie.
Wobei das Engagement, die Politik betreffend, jetzt bei Ihrer Partei nicht überall nur auf Zustimmung stößt, um es etwas vorsichtig zu formulieren.
Das ist zutreffend. Ich habe Freunde, ich habe Fans, ich habe Unterstützer, ich habe Gegner und ich habe auch manchen, der das nicht gerne sieht, was ich mache. Aber ich bin nicht alleine, kann ich sagen. Es gibt sehr, sehr viele, auch in der CDU, die jedenfalls meine Position mittragen. Das sind die vielen Freunde in der Werteunion, die auch dank jedenfalls, ich sage mal, der Kontroversen um meine Position immer mehr werden und die auch immer größer wird.
Wobei, es gibt einen Parteifreund von Ihnen, Armin Schuster, ein eher konservativer CDU-Innenpolitiker, der über Sie gesagt hat, Maaßen erreicht mit seinen Positionen gerade mal 10% der CDUler.
Ich weiß nicht, woher Herr Schuster diese Prognose oder diese Schätzung hat. Ich sehe es jedenfalls nicht so.
Und welche Zahl würden Sie dagegen setzen?
Es gibt eine Meinungsumfrage, die durchgeführt worden ist. Nach dieser Meinungsumfrage sagen 77% aller Anhänger und Unterstützer der CDU, es muss mehr Werteunion in die Partei. Das heißt, die Programmatik der Werteunion, die ich vertrete, sollte auch stärker in die Parteiprogrammatik einfließen.
Sie engagieren sich für die CDU, das wird von einem Teil Ihrer Parteifreunde mit Sympathie und mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Von anderen wird es relativ harsch abgelehnt. Also beispielsweise Friedrich Merz, der Parteivorsitzender werden wollte im vergangenen Jahr, hat Ihnen destruktives Verhalten vorgeworfen und noch hinterhergeschoben, es sei schon komisch, dass einer die Regierung kritisiert, deren Staatssekretär er noch vor einem Jahr werden wollte.
Also ich habe es jedenfalls nicht so harsch von ihm empfunden, wie Sie es gerade sagen. Ich vertrete Positionen, wie ich sagte, die viele andere in Deutschland auch vertreten. Und dass man als Ruhestandsbeamter durchaus, ich sage mal, einen breiteren Blick hat als Bundesbeamter. Das ist eigentlich selbstverständlich und deswegen nehme ich mir auch die Freiheit, bestimmte Positionen zu kritisieren oder zu kommentieren.
Wobei, ich glaube, nennt es sich so, Sie müssen mir helfen, es ein Mäßigungsgebot gibt für Beamte?
Selbstverständlich ein Mäßigungsgebot für Beamte, aber auch für Ruhestandsbeamte. Man darf natürlich nicht in, ich sage mal, verfassungsfeindlicher Weise die Politik der Bundesregierung kritisieren oder bestimmte Forderungen aufstellen. Das ist selbstverständlich.
Aber im Rahmen dessen, was die Verfassung zulässt, können Sie Kritik auch durchaus heftiger Art an der Bundesregierung, an Ihrer Partei oder an der Bundeskanzlerin üben.
Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich schauen Sie sich mal die große Zahl auch an Spitzenpolitikern an, die Beamte waren oder Ruhestandsbeamte sind. Das ist in Deutschland in der Vergangenheit regelmäßig gewesen. Denken Sie, einer meiner Vorgänger war Herr Wertebach, er war dann Innensenator in Berlin geworden. Oder einer der Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, Herr Kinkel, war einmal Außenminister. Auch die Personen mussten sich politisch äußern und nicht immer nur wohlwollend zur Politik der jeweiligen Regierung.
Ein scharfer Kritiker der merkelschen Flüchtlingspolitik, Frage von Anfang an, also beginnen schon mit dem Herbst 2015?
Erstens würde ich nicht sagen, dass ich ein scharfer Kritiker der Flüchtlingspolitik bin. Ich würde mir einiges anders vorstellen als das, was gelaufen war. Man muss natürlich auch sagen, der Herbst 2015 fing nicht erst im Herbst an, sondern der hohe Zustrom von Asylsuchenden war im Herbst 2015, ich sag mal, wirklich außergewöhnlich. Aber schon ab 2013 sah man eine hohe Zahl von Asylsuchenden zu uns kommen.
Bedeutet im Rückblick, die Bundesregierung hat die Brisanz dieses Themas nicht erkannt oder zu spät erkannt?
Ich glaube, dass man 2013 oder 2014 nicht gesehen hat, wohin das alles führen kann. Dass man vielleicht 2013 andere Weichen hätte stellen können, zum Beispiel auch was die Ausstattung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge angeht, wo der frühere Präsident Manfred Schmidt immer wieder gesagt hat, er braucht mehr Personal, mehr Haushaltsmittel. Wenn das früher passiert wäre, hätte man vielleicht einiges korrigieren können.
Haben Sie das als Verfassungsschutzpräsident früh gesehen? Und wenn Sie es gesehen haben, haben Sie die Bundesregierung darüber informiert?
Also über meine frühere Tätigkeit und die Gespräche, die ich jedenfalls innerhalb der Bundesregierung dazu geführt habe, darf ich natürlich nichts sagen. Aber Sie können davon ausgehen, dass die Erkenntnisse, die ich hatte, mit allen geteilt wurden.
Was hat Sie am meisten gestört an der damaligen Situation, dass so viele Menschen ohne Papiere und damit ohne Identitätsnachweis nach Deutschland gekommen sind?
Also Sie müssen sehen, als Verfassungsschutz, als Nachrichtendienst sammelt man Informationen über gefährliche Menschen. Und ich bekam auch Informationen von vielen Partnern. Und diese Informationen wandern in eine Datenbank. Und im Herbst 2015 hatten wir natürlich auch große Sorge vor dem Hintergrund der Terroranschläge in Paris, dass auch in Deutschland derartige Anschläge stattfinden könnten. Und da können Sie sich vorstellen, wenn nach Deutschland täglich 10.000, manchmal 15.000 Menschen auf dem Weg waren, einzureisen, und diese Personen zu einem sehr großen Teil, die Bundespolizei sprach von 70%, keinen Pass hatten, keine Identitätsdokumente, da konnte es einem richtig gruseln, wenn ich in meiner Datenbank Namen von Gefährdern hatte und diese Person möglicherweise einreisen, aber nicht mit ihrem Klarnamen, sondern mit einer Falschlegende.
Wie viele Gefährder gab es damals? Also Gefährder müsste man vielleicht noch definieren, als welche, denen man jederzeit einen Anschlag zutraut. Und wie viele Gefährder in etwa gibt es heute?
Also man muss unterscheiden, als ich anfing mit meinem Job als Verfassungsschutzpräsident im Jahr 2012 hatten wir 3.800 Salafisten, als ich aufhörte 11.200. Bei den Gefährdern, oder ich sage, wir sagten immer islamistisch-terroristisches Personenpotenzial, hatten wir eine fast Verdopplung. Wir lagen zuletzt bei 2.200 Personen. Und islamistisch-terroristisches Personenpotenzial bedeutet Personen, denen man jederzeit einen Anschlag auch zutrauen kann, wo man zu jeder Person auch ein Personagramm führt und einträgt, was man an neuen Erkenntnissen über diese Person gewinnt.
Ist dann die banale und letztlich auch tragische Erkenntnis die, dass man so viele Menschen überhaupt sinnvoll und umfassend gar nicht überwachen kann?
Naja, wir alle haben festgestellt, dass die Behörden im Herbst 2015, aber in Teilen auch schon davor und danach, überlastet waren. Das war nicht nur das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. In Teilen, denke ich, kann man es auch für die Bundespolizei sagen. Wir natürlich auch bei einer derart Vielzahl von Menschen und für uns gesprochen auch einer Vielzahl von Gefährdungshinweisen war es schlichterdings nicht möglich, alles in kurzer Zeit und mit der notwendigen Akribie zu bearbeiten.
Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, würden Sie sagen, in Deutschland hat es ein Behördenversagen gegeben?
Nein, ich würde nicht sagen, dass es ein Behördenversagen gegeben hat. Das Wort Versagen wird zu oft und inflationär verwendet. Ich würde eher darauf richten, zu sagen, eine Überforderung der Behörden. Weil die Behörden in Deutschland sind eigentlich gut aufgestellt, versagen normalerweise nicht, wenn es eine Normalbelastung gibt. Aber es war eine außergewöhnliche Belastung gewesen, ja. 2014 bis 2016. Von daher, sie waren überlastet und ein Stück weit auch überfordert.
Wobei wir jetzt im Jahr 2019 sind, wenn man sich anguckt, wie viele Lehrer, die ausreisepflichtig sind, nicht ausreisen oder nicht abgeschoben werden, ist das nicht doch ein Stück weit Behördenversagen?
Es kann in Einzelfällen Behördenversagen sein, aber man muss auch sehen, die Abschiebeproblematik ist komplexer. Wenn wir es zu tun haben mit 240.000 Personen, die ausreisepflichtig sind und unser Land verlassen müssen, aber nur 23.000 Personen werden im Jahr abgeschoben, dann liegt es nicht allein an den Behörden, sondern es ist ein komplexes Problem. Das Problem fängt damit an, dass die Herkunftsstaaten sich oftmals weigern, ihre eigenen Staatsangehörigen zurückzunehmen, dass es schwierige Verhandlungen sind mit den Herkunftsstaaten. Liegt aber auch einfach daran, dass vielfach gesellschaftlicher Druck ausgeübt wird, um die Abschiebungen zu verhindern.
Was die Herkunftsstaaten angeht, da hat Seehofer ja zu Beginn seiner Amtszeit angekündigt, da wolle er bilateral was machen. Hat er aus Ihrer Sicht geliefert?
Das ist ein wirklich dickes Brett, durch das man bohren muss. Ich hatte Rückübernahmeabkommen ausgehandelt in den 90er Jahren, zum Beispiel mit dem Staat Vietnam, und kann sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, mit Staaten zu einer Lösung zu kommen. Ich glaube, Herr Seehofer sieht es als ein prioritäres Thema an, im Bereich der Rückführung zu einer höheren Zahl an Abschiebungen zu kommen, insbesondere von gefährlichen Personen und Straftätern. Hier ist in Teilen schon geliefert worden. Zum Beispiel ist ein Clan-Chef ausgewiesen und abgeschoben worden. Und das war ein deutliches Signal in die Szene. Aber es muss einfach mehr geschehen. Und wenn es 240.000 Ausreisepflichtige gibt und weniger als 10% wirklich abgeschoben werden, dann ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen für einen Rechtsstaat.
Wenn Sie diese Clans ansprechen, hat es da auch eine Schlafmützigkeit der Sicherheitsbehörden in den vielen Jahren davor gegeben, dass man gegen hochkriminelle Gangs, Clans, aus dem Libanon beispielsweise, in Berlin, in NRW wenig bis nichts gemacht hat?
Ich würde es nicht allein als Schlafmützigkeit der Behörden bezeichnen. Ich glaube, auch die Politik hat manches verniedlicht und die Parallelgesellschaften, auch kriminelle Parallelgesellschaften, nicht so eingeordnet und ihre Bedeutung so angesehen, wie es eigentlich ist. Wir sehen, dass es kriminelle Parallelgesellschaften gibt von Clanstrukturen, ob es eben arabisch-syrische Clans sind, ob das tschetschenisch-georgische Clans sind, was uns wirklich Sorge bereiten muss. Und hier muss man nicht nur, ich sage mal, die klare Kante des Rechtsstaates zeigen, wie so oft gesagt wird, sondern hier muss man auch sagen, gegebenenfalls brauchen wir auch andere Instrumente, um dem Recht wieder zur Durchsetzung zu verhelfen.
Haben Sie das Gefühl, die Politik hat die Brisanz dieses Themas inzwischen erkannt?
In Teilen ja, jedenfalls die Innenpolitiker, aber in Teilen aus meiner Sicht nicht. Bei denjenigen, die sich nicht täglich mit der Innenpolitik beschäftigen, die auch nicht mit der rauen Wirklichkeit in den deutschen Städten sich beschäftigen müssen, ist es, glaube ich, noch immer nicht angekommen.
Sie haben, Herr Maaßen, mal, ich glaube, in einem Interview mit der Jungen Freiheit gesagt, ein Großteil der Medien betreibt Ausgrenzung. Ihre eigene Person können Sie damit eigentlich eher nicht gemeint haben, weil ich kenne kaum jemanden, der so häufig in den Medien stattfindet wie Sie.
Naja, ich wollte auf etwas anderes hinaus. Zunächst vorausgeschickt, ich halte die Medien für ausgesprochen wichtig in einer Demokratie, weil sich die Menschen informieren müssen für ihre Wahlentscheidung, was die Sache ist und was die Sachlage ist. Und sie brauchen Tatsachen, auf die sie sich verlassen können. Und in unserer, ich sage mal, sozialen Medienwelt gibt es genügend Leute, die versuchen zu manipulieren, ob das über soziale Netzwerke ist oder dubiose Internetplattformen. Deswegen sind jedenfalls die Medien aus meiner Sicht sehr wichtig. Jetzt komme ich zu dem anderen Punkt und auch zu meiner Kritik. Ich stelle jedenfalls fest, insbesondere auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass jedenfalls die Breite der Meinungen in Deutschland doch nicht mehr so repräsentiert wird, wie es vielleicht noch vor 10 oder vor 20 Jahren der Fall war. Ein Gerhard Löwenthal, den gibt es gar nicht mehr. Und um nur ein Beispiel zu nennen. Und meine Beobachtung wird von vielen Menschen geteilt. Was ich gemerkt habe, nachdem ich mal getwittert habe, die Neue Züricher Zeitung ist für mich so etwas wie Westfernsehen, wie viel Zustimmung ich bekam. Und viele Menschen sagten mir, gut, dass sie das mal ausgesprochen haben. Und von daher habe ich nur den Wunsch, dass die Medien und vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien wieder zurückkehren zu einer Breite an Meinungen und an Darstellung von Tatsachen.
Also wenn ich jetzt nochmal auf Ihre Person kommen darf, nicht nur, dass Sie hier live in einem Studio sitzen und da kann überhaupt gar nichts gedreht, getrickst oder manipuliert werden. Es hat auch in der Vergangenheit sehr, sehr viele Zeitungsinterviews gegeben mit Ihnen, die Sie anschließend autorisiert haben und zur Veröffentlichung freigegeben haben. Das ist doch ein absolut seriöser Journalismus.
Also was Zeitungen angeht, können Zeitungen letztendlich berichten, was sie wollen, sie sind unabhängig und es gibt Tendenzbetriebe, die können eine politische Ausrichtung vertreten. Ich habe jedenfalls mit vielen Zeitungen auch gute Interviews machen können, auch mit Zeitungen, die jedenfalls nicht immer meine Meinung vertreten. Ich will in erster Linie eben auf die öffentlich-rechtlichen Medien hinaus, wo ich eben diese Breite nicht feststelle. Und wenn man mich gelegentlich interviewt, heißt es nicht, dass jedenfalls die Breite an Tatsachen und Meinungen so da ist, wie es eigentlich wünschenswert wäre.
Die AfD will die öffentlich-rechtlichen Medien abschaffen. Wollen Sie das auch?
Nein, um das Abschaffen geht es mir nicht. Ich stelle einfach nur die Frage, brauchen wir die öffentlich-rechtlichen Medien heute so, wie wir sie haben, mit neuen Landesrundfunkanstalten, mit einem saarländischen Rundfunk, mit einem Radio Bremen, mit einem mitteldeutschen Rundfunk, der einen doppelten Haushalt hat wie der Verfassungsschutz. Aus meiner Sicht ist sehr viel Tradition. Man muss sich wirklich die Frage stellen, ob das hier nicht, ich sage mal, ob hier nicht Synergieeffekte geschaffen werden können. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass wir nun viel Internet haben, viel Informationen auch über Online-Dienste. Das ist meine Zielrichtung.
Wir kriegen ja nun auch Reaktionen, nicht nur auf diese Sendung, sondern generell auch auf andere Sendungen unserer Hörfunkwelle. Die Fernsehkollegen kriegen entsprechende Reaktionen. Und da gibt es immer diesen unterschwelligen Vorwurf, Journalisten, öffentlich-rechtliche Journalisten kriegen ja sowieso ihre Anweisungen wahlweise aus dem Bundeskanzleramt oder aus dem baden-württembergischen Staatsministerium. Wie finden Sie das?
Ich halte es für Unsinn. Dass es Anweisungen gibt, halte ich für ausgeschlossen.
Aber?
Wieso sagen Sie aber?
Weil jetzt eigentlich nach diesem Satzbeginn ein Aber kommen müsste.
Von Ihrer Seite.
Nein, von Ihrer Seite.
Von meiner Seite. Nein, ich glaube, im Journalismus haben wir das Problem, dass wir es vielfach mit Personen als Journalisten im öffentlichen Rundfunk zu tun haben, die gleiche Sozialisierung haben, die eine gleiche Denke haben und insoweit aufgrund der gleichen Denke in einem Biotop sind und deswegen eine ähnliche politische Zielrichtung vertreten. Und hier wünschte ich mir eine größere Breite.
Hans-Georg Maaßen, seit, um es nochmal zu sagen, 30 Jahren CDU-Mitglied, bei der ganzen Kritik, die es an Ihnen gegeben hat, von der Parteispitze, namentlich von Annegret Kramp-Karrenbauer, ist es irgendwie nicht doch ein komisches Gefühl zu sein, sowas wie der Thilo Sarrazin der CDU zu sein?
Ich empfinde mich nicht als Thilo Sarrazin der CDU, weil ich mich auch nicht als solitär oder isoliert empfinde in der CDU. Mein Eindruck ist, dass sehr viele so denken wie ich. Und das belegen, sage ich mal, zwei Werte. Das eine, eine Meinungsumfrage, wonach 77% der CDU-Anhänger mehr Werteunion und mehr Maaßen in der Partei möchten. Und dann auch meine Wahlkampfveranstaltungen in Sachsen und in Brandenburg, die ich geführt hatte, wo oftmals die Säle voll waren und ich großen Applaus bekam dafür, was ich gesagt habe und wie ich es kommuniziert habe.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihrer Einschätzung nach, Frau Merkel, die CDU viel zu weit nach links geführt hat?
Aus meiner Sicht ja. Aber ich sehe noch ein anderes Problem. Die CDU war eine Volkspartei und sollte aus meiner Sicht auch weiterhin eine Volkspartei sein. Volkspartei heißt, dass eine Partei eine Reihe von unterschiedlichen Interessengruppen und Flügeln hat. Und bei der CDU war es so schon immer gewesen, sie hatte einen Arbeitnehmerflügel, sie hatte einen Mittelstandsflügel, Katholiken, Evangelische, aber auch Rechte und Linke spielten da eine Rolle. Und ich habe den Eindruck, dass heutzutage die CDU diese Flügel abgestoßen hat und dass der Korridor Meinungen, die in der CDU geäußert werden, kleiner geworden ist.
Glauben Sie, was die Ergebnisse, die Stimmenergebnisse und die politische Bedeutung angeht, dass die CDU den Weg der SPD gehen wird?
Es sieht derzeit so aus, dass man sich schon fast damit abfindet, dass die CDU unter 30% irgendwann mal landen wird. Hauptsache, man ist die stärkste Kraft, um die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler zu stellen. Das ist jedenfalls nicht meine Zielsetzung und auch nicht die Zielsetzung der Werteunion. Ich glaube, wenn man jedenfalls die Position vertritt, die die Werteunion vertritt, nämlich, dass wir sagen, wir brauchen mehr Rechtsstaat, wir brauchen mehr Sicherheit und wir brauchen mehr Wirtschaftsliberalität, würden wir auch viele Menschen ansprechen, die jetzt von der CDU weggegangen sind. Und das würde im Grunde genommen einen Flügel auch kräftigen, den es früher auch in der CDU gegeben hat.
Sie haben im Verlauf dieser Sendung gesagt, was Ihnen an der merkelschen Flüchtlingspolitik nicht gefällt und das auch einigen Beispielen begründet. Hätten Sie als Präsident des Bundesverfassungsschutzes da nicht viel früher die Konsequenz ziehen müssen und zurücktreten müssen?
Als Präsident des Bundesverfassungsschutzes kann man nicht zurücktreten. Man wird in einstweiligen Ruhestand versetzt.
Aber man kann ja zumindest hinter den Kulissen um die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand bitten.
Nun, ich war damals auch nicht zuständig für die Flüchtlingspolitik gewesen. Ich war zuständig für Sicherheitsfragen und ich habe mich in diesem Zusammenhang auch immer zu diesen Sicherheitsfragen geäußert und bin insoweit auch nicht über die Zuständigkeit eines Beamten hinausgegangen.
Wobei das eine mit dem anderen ja zu tun hat. Die Flüchtlingskrise oder die Flüchtlingspolitik und die Sicherheitsfrage.
Genau in diesem Zusammenhang hatte ich mich auch immer wieder geäußert.
Sie sind jetzt mit Mitte 50 eigentlich, wenn ich das so salopp formulieren darf, zu jung, um ausschließlich den Rasen zu mähen. Was werden Sie künftig machen?
Nun, ich bin Rechtsanwalt. Ich beschäftige mich jetzt mit Wirtschaftsfragen, aber ich beschäftige mich auch mit Medienfragen. Wie Sie ja vorhin auch schon angesprochen haben, ich äußere mich auch politisch. Ich äußere mich, sage ich mal, politisch als ein Ehemaliger, aber auch als derjenige, der, glaube ich, aufgrund einer langen Berufserfahrung, ob das nun Ausländer- oder Sicherheitsrecht ist, meint, etwas sagen zu können. Und das tue ich. Und ich finde auch sehr viel Unterstützung und positive Zuschriften von Bürgern.
Werden Sie in der CDU bleiben oder werden Sie in die AfD wechseln?
Sie haben mehrfach gesagt, ich bin über 30 Jahre Mitglied der CDU, das ist meine politische Heimat und ich werde da bleiben.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Eins gehört.